Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu einem Gesprächsabend im Rahmen der Tangenten im Theater am Saumarkt. Und ich begrüße gemeinsam mit Ihnen die Gäste des heutigen Abends, Konrad Paul Liessmann und Michael Köhlmeier. Konrad Paul Liessmann brauche ich Ihnen nicht lange vorzustellen. Er ist einer der wichtigsten und durch zahlreiche Publikationen und Medienauftritte auch bekanntesten Philosophen unserer Zeit. Ich kann als Obmann des Theaters am Saumarkt mit einigem Stolz auf eine langjährige Verbundenheit des Theaters mit Konrad Paul Liessmann verweisen. Er war schon in den 90er Jahren bei uns zu Gast, als er noch nicht der berühmte Philosoph von heute war, und hat damals schon durch seine fesselnden Vorträge das Publikum fasziniert und verzaubert. Konrad Paul Liessmann wird heute sein neues Buch, das den Titel trägt, Lauter Lügen, vorstellen. Das Buch versammelt eine Reihe von Kolumnen, die innerhalb der letzten 6 bis 7 Jahren vor allem in der Zürcher Zeitung und in der Kleinen Zeitung erschienen sind. Wir begegnen bei der Lektüre dieses Buches einem Denker, der in unmittelbarer Gegenwart und Geistesgegenwärtigkeit versucht, sich über Themen, die die Öffentlichkeit in den letzten Jahren beschäftigt hat, Klarheit zu verschaffen. Verschwörungstheorien, Fake News, die zunehmende Moralisierung von Kunst und Politik, die Bildungsmisere, die Klimakrise und andere tiefgreifende Krisen wie die Pandemie oder der Ukraine-Krieg. Zu all dem gibt es hellsichtige Kommentare. Dabei liebt Konrad Paul Liessmann es, vermeintliche Gewissheiten und Wahrheiten in den Feuilletons der Qualitätsmedien, aber auch der politischen Diskurse, gerade auch des linksliberalen Schüstenmilieus, kritisch zu hinterfragen und ihre blinden Flecken in den Blick zu bringen. Mit einem enormen Wissen gewappnet und von einer Lust am Widerspruch getrieben, kommen Einspruch um Einspruch, Wendung um Wendung. Und kaum glaubt die Leserin mit dem Autor endlich zu einer Wahrheit, zu einer gültigen Erklärung der jeweiligen Situation gelangt zu sein, kommt ein neuer Einspruch und alles ist wieder offen. Was der Leser durch diese Lektüre dieser auch stilistisch brillanten Einwürfe geboten bekommt, sind eben nicht einfache Wahrheiten dafür, aber eine Schulung in kritischem Selbstdenken, um so vielleicht die Wahrheit aus all den Lügen zu erkennen. Denn schließlich lügen wir ja alle, zumindest zeitweise, auch die Guten. Konrad Paul Liessmann wird sein Buch in einem Gespräch mit Michael Köhlmeier vorstellen. Auch Michael Köhlmeier muss ich Ihnen nicht lange vorstellen, Sie kennen ihn alle. Vor kurzem hat er sein wunderbares neues Buch Frankie bei uns vorgestellt. Er gehört einer Zunft an, jener der Dichter, die den Philosophen traditionellerweise eher suspekt sind, nehmen Sie es doch mit der Wahrheit nicht allzu genau. Wer also wäre geeigneter als er, mit Konrad Paul Liessmann über lauter Lügen zu sprechen? Das Gespräch wird circa 1,5 Stunden dauern. Es wird anschließend keine Diskussion geben. Keine Diskussion, keine Publikumsbeteiligung. Gestatten Sie mir zum Abschluss noch einen Hinweis auf die nächste Tangentenveranstaltung. Am 20. Mai 2023 wird Kersten Knipp über die Ethik der Eleganz sprechen und ein Plädoyer für ein neues Miteinander halten. Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie draußen am Büchertisch von Regina Zink, ebenso wie die Bücher von Konrad Paul Liessmann und Michael Köhlmeier, die gerne bereit sind, Anschluss der Veranstaltung die Bücher auch zu signieren. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und darf nun an Michael Köhlmeier überleiten. Danke.
Meine Damen und Herren, mit ein bisschen Neid stelle ich fest, man muss mit Konrad Paul Liessmann in Moderation treten, damit man so ein volles Haus kriegt. Und dann möchte ich, wir sind normalerweise gewohnt, in anderen Rollen auf der Bühne zu sitzen, und wir machen das schon seit vielen Jahren, aber in vollkommen anderen Rollen her, und deshalb muss ich diese Moderation ganz neu beginnen, meine Damen und Herren. Ich stelle Ihnen heute, oder wir stellen gemein, ich stelle Ihnen heute einen eleganten Mann vor, im Anschluss an die Vorausschau für die nächste Veranstaltung. Das war das Stichwort. Normal, nicht was das Outfit heute betrifft, normalerweise sind wir umgekehrt, der Konrad mit Krawatte und ich eher ohne. Dass das heute so ist, das ist ein Zufall, der sicher eine Bedeutung hat, ich weiß aber nicht welche. Ich stelle Ihnen einen eleganten Rhetoriker vor und einen eleganten Schriftsteller. Ich kenne Konrad Paul Liessmann als Rhetoriker nun schon sehr, sehr lange. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe noch nie einem Menschen so gern beim lauten Nachdenken zugesehen. Und ich weiß inzwischen auch, die könnte die Kurve seines Nachdenkens, wenn er laut nachdenkt, aufzeichnen. Wenn der Hook kommt, also der Haken, wo er einhakt zu den neuen Theorien oder neuen Thesen, die mich dann jedes Mal erstaunen. Heinrich von Kleist hat einen sehr schönen Aufsatz geschrieben über die Entstehung eines, glaube ich, eines Gedankens beim Sprechen. Und Konrad Paul Liessmann beim Sprechen zuzusehen und zuzusehen, wie er selbst etwas entwickelt, von dem er am Beginn der Rede noch nicht wusste, was daraus wird, das ist etwas sehr Schönes. Aber ich stelle Ihnen auch einen eleganten Schriftsteller vor. Wenn Sie dieses Buch lesen, Lauter Lügen, und wenn Sie andere Bücher von Konrad Paul Liessmann lesen, ich will Ihnen gleich ein zweites empfehlen, ein ganz ungeheuer wunderbares Buch, nämlich wo er Friedrich Nietzsches, ein Gedicht von Friedrich Nietzsche aus dem Zarathustra interpretiert. Das ganze Buch ist eine Interpretation dieses Gedichts, denn Lust will Ewigkeit. Also ein Buch, das ich Ihnen wärmstens ans Herz lege. Und ich gebe Ihnen zwei Ratschläge, was das Lesen von Büchern von Konrad Paul Liessmann betrifft, vor allen Dingen dieses Neue. Der erste Ratschlag lautet: Lassen Sie sich verführen von der Schönheit und der Eleganz der Sprache. Und der zweite Ratschlag lautet: Lassen Sie sich nicht verführen von der Schönheit und Eleganz der Sprache. Also, weil Konrad Paul Liessmann tatsächlich ein großer Verführer ist, ein Verführer im Denken und ein Verführer in der Sprache. Also geben Sie nie ganz Ihre eigene Skepsis auf, dann wird das Vergnügen beim Lesen umso größer sein. Und schon kommen wir zu diesem Buch. Ich bitte Konrad Paul Liessmann, die titelgebende Geschichte Lauter Lügen vorzulesen. Bitte, Konrad.
Danke, Michael. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Sie verführen soll oder...
Unbedingt.
...nicht verführen soll. Lauter Lügen. Auch die guten Lügen. Wer hätte das gedacht? Das Entsetzen, das sich nach der Entlarvung des preisgekrönten Spiegeljournalisten Klaas Relotius als Fälscher in den Feuilletons breitgemacht hatte, war entweder gut gespielt oder grenzenlos naiv. Natürlich lügen auch die Guten, vor allem dann, wenn sich die Wirklichkeit den Ideen des Guten zu widersetzen scheint. Neu ist diese Mischung von Fakten und Fiktionen wahrlich nicht, aber sie beschert uns doch die eine oder andere interessante Fragestellung. Journalisten sollen nicht lügen, aber dürfen zum Beispiel Dichter lügen? Was für eine Frage! Sie dürfen nicht nur, es ist geradezu ihr Geschäft. Die poetische Fiktion, die innerhalb und außerhalb von Sprachkunstwerken auftauchen kann, generiert allerdings ihre eigenen Wahrheitskriterien. Zu den Ergebnissen einer sehr alten Debatte über ästhetische Wahrheit gehört die Einsicht, dass diese selbst in Form der Lüge erscheinen kann. Wie umgekehrt übrigens die politische Lüge in Form der Wahrheit zu reüssieren vermag. dass heute über die Wahrheitsverpflichtung der Literatur so gesprochen wird, als lebten wir in einer politisch korrekten Schrumpfform des platonischen Staates, aus dem bekanntlich die Dichter wegen ihres unverbesserlichen Hangs zum hemmungslosen Flunkern verbannt werden sollten, verwundert doch ein wenig. Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang an einen Aphorismus von Friedrich Nietzsche erinnern, der da lautet: Es führt zu wesentlichen Entdeckungen, wenn man den Künstler einmal als Betrüger fasst. Und das war, anders als heute, nicht in einem moralisch abwertenden Sinn gemeint, sondern ein Lob. Der Betrug ist eine Methode der Erkenntnis. Nietzsches Kollege Søren Kierkegaard hatte dies klar ausgesprochen. Man müsse die Menschen hineintäuschen in das Wahre. Überhaupt Nietzsche, er ist der Denker unserer Tage. Sie erinnern sich, sagen, was ist. Mit diesem Leitspruch Rudolf Augsteins wollte sich der Spiegel reuig und zähneknirschend in Selbstkritik üben und auf seine alten, nun von einem Jungstar beschmutzten Ideale besinnen. Sagen, was ist. Das ist die Aufgabe redlichen Journalismus. Man hätte dieses Pathos lieber sein lassen sollen, denn diese Maxime stimmte noch nie. Niemand kann sagen, was ist. Nicht einmal die Wissenschaften. Sprache an sich, und dies war eine unüberbietbare Einsicht des jungen Nietzsche, stellt immer schon eine Verfälschung der Wirklichkeit dar. Jedes Wort ist eine Verkürzung, jeder Satz eine Deutung, jedes sprachliche Bild eine poetische Fiktion, jede Beschreibung bestenfalls eine Annäherung, wenn nicht eine glatte Erfindung. Und dabei geht es nicht um die klassische Lüge, bei der jemand das Gegenteil von dem sagt, was er selbst für wahr hält. Es geht bei all den Skandalen ja um Thesen und Texte aus dem Geist einer redlichen Überzeugung. Klaas Relotius war ein guter Mensch. Aber, um nochmals Nietzsche zu zitieren, Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als die Lügen. Heißt das, dass wir die Scheidung zwischen Wahrheit und Fiktion, zwischen Lüge und Fakten aufgeben sollten und alles zur poetischen Imagination erklären müssen? Mitnichten. Aber es kommt sehr wohl darauf an, unter welchen Bedingungen, in welchen Zusammenhängen, mit welchen Mitteln, mit welchen Absichten, mit welchen Hintergedanken wir uns an die Annäherung an die Wirklichkeit machen. Mindestens sollte man sich der Begrenztheit und Unzulänglichkeit seiner Mittel bewusst sein. Und man könnte mitunter vielleicht auch dem politischen Gegner zugestehen, sich durch seine Überzeugungen so ähnlichen Feindseligkeiten der Wahrheit gegenüber hinreißen zu lassen, wie man selbst. Dazu aber wäre Größe erforderlich, und das ist heute zu viel verlangt. Zumindest moralische Überlegenheit, aber ist einer Welt von lauter Lügen prinzipiell fehl am Platz.
Jetzt würde ich gerne in die Rolle des Pontius Pilatus schlüpfen und die ganz simple Frage nach all dem an dich zu stellen: Was ist denn Wahrheit?
Diese Frage kannst du gerne stellen, aber ich bin nicht Jesus.
Was hat er darauf geantwortet? Gar nichts, gell?
Gar nichts.
Gar nichts.
Gar nichts.
Darf jemand, um jetzt das nochmal auf das zurückzugehen, darf jemand, der zutiefst vom Guten überzeugt ist, eine Zwischenlüge auf dem Weg zum Guten ein, darf er das? Also würdest du ihm da freisprechen? Oder sag mal, ich könnte ganz persönlich dich fragen, würdest du, ich meine das nicht in der großen Welt etwas Gutes für die große Welt, sondern zum Beispiel, wenn du weißt, für deine Partnerin ist das und jenes gut, aber wenn ich sie direkt sage, wird sie gekränkt sein, bist du dann berechtigt, sie anzulügen? Oder würdest du sie dann anlügen? Weil, ich meine, nochmal, man weiß ja, habe ich irgendwo gelesen, die meisten Lügen sind ja nicht deswegen, um jemanden zu verletzen, sondern um jemanden zu schonen.
Ja, Ja. Ja, die meisten Lügen haben gute Gründe. Wir sind ja keine Lügner. Ja? Und wenn wir lügen, dann natürlich nur, weil es gar nicht anders geht. Zum Beispiel, weil man jemanden schonen will, weil man jemanden nicht verletzen will, weil man einen indirekten Weg sucht, um das Gute zu erreichen. Also die guten Menschen lügen aus guten Gründen. Nur die bösen Menschen lügen, weil sie eben böse sind. Ja? Ich glaube, wir alle haben natürlich diese Strategie, unsere eigenen Lügen zu rechtfertigen. Ja? Und ich gestehe das auch zu. Also ich bin jetzt kein Aurelius Augustinus oder Immanuel Kant, der rigide jede Form der Lüge, die rigide jede Form der Lüge verboten haben, sondern das Einzige, wofür ich plädiere, ist, wenn wir es uns zuzugestehen, in so und so vielen Situationen, aus so und so vielen Gründen zu lügen, dann mögen wir das bitte den anderen auch zugestehen. Ja? Und ich finde es immer wie soll ich sagen, das war ja auch einer der Gründe für diesen Essay, ich finde es immer so pikant, wenn ich dann von Politikern oder Journalisten, wo ich genau weiß, wie oft die schon gelogen haben, dann diese Entrüstung spüre, wenn sie wieder sagen, und Donald Trump, der große Lügner in der Politik. Das stimmt schon, der hat viel gelogen, aber nicht viel mehr als andere. Wobei man eines sagen muss, weil du begonnen hast mit der Frage nach der Wahrheit. Ja. Ja. Es ist so ein Missverständnis, denke ich, das übrigens Immanuel Kant aufgedeckt hat, dass es immer um das Wechselspiel geht zwischen Lüge und Wahrheit. Nein, geht es nicht, weil was die Wahrheit ist, wissen wir nicht. Ja, wir können versuchen, uns der Wahrheit anzunähern und wir können uns bei diesen Annäherungen können wir uns täuschen, wir können uns irren. Ein Wissenschaftler kann falsche Hypothesen aufstellen, aber dann lügt er ja nicht. Ja. Dann war das entweder unzureichend oder fehlerhaft oder es war in einem Irrtum. Und die Fortschrittsgeschichte der Wissenschaft ist die Geschichte der Irrtümer. Das heißt also, der methodische Weg zur Annäherung an die Wahrheit in der Wissenschaft ist die Zulassung des Irrtums und das Lernen aus dem Irrtum. Deswegen finde ich es auch irgendwie so bedenklich, wenn man jetzt auch Wissenschaftlerdebatten moralisiert und gleichsam Wissenschaftlern unterstellt, wenn sie etwas nicht gleich gewusst haben, sie hätten gelogen. Nein, sie haben sich geirrt, das ist ganz was anderes. Deswegen ist das der Gegenbegriff zur Lüge, der eigentliche Gegenbegriff zur Lüge ist die Wahrhaftigkeit. Wir können von Menschen Wahrhaftigkeit einfordern. Ja. Das heißt, sie sollen das sagen, was sie wirklich denken. Sie sollen das sagen, was sie für ihre Wahrheit halten. Denn der Lügner ist ja derjenige, der etwas sagt, aber gleichzeitig weiß, es war anders. Oder ich halte etwas anderes für die Wahrheit. Also ein Wissenschaftler ist dann ein Lügner, wenn er nach all dem, was er erforscht hat, überzeugt davon ist, dass das Coronavirus in einem Labor in Wuhan entstanden ist, aber er aufgrund der Intervention von Kollegen oder von anderen sagt, na, wer sagt, das ist in einem Labor entstanden, ist ein Verschwörungstheoretiker.
Dann lügt
das wäre ein Lügner. Ja. Weil er weiß es anders oder er glaubt es anders zu wissen, aber aus politischer Rücksichtnahme, die man diskutieren kann. Ja, aus politischer Rücksichtnahme lügt er dann. Und da könnte man auch sagen, ist das jetzt so eine gute Lüge, von der du gesprochen hast? Wir haben jetzt hier eine Bankenkrise. Wir sind hier relativ nah bei der Schweiz. Ich weiß nicht, wie viel Geld Sie bei der Credit Suisse eingelegt hatten und ob Ihnen das jetzt schlaflose Nächte bereitet. Und Sie wissen, dass der letzte Ruin, der endgültige Ruin dieser Bank deshalb zustande kam, weil das Gerücht eben über eine Krise dieser Bank aufkam und dann alle hingeeilt sind und ihr Geld abgezogen haben. In der Bankenkrise 2008 war die Gefahr, dass so etwas europaweit passiert. Und der damalige Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, hat gesagt, nein, es besteht überhaupt keine Gefahr, die Gelder sind sicher, das europäische Bankensystem ist sicher. Und hinterher hat er zugegeben, er musste das sagen, obwohl es eine Lüge war. Und er hat das klassisch formuliert, als Politiker, wenn es ernst wird, muss man lügen. Hätte er die Wahrheit gesagt, wäre genau dasselbe passiert wie jetzt in der Schweiz. Genau. Alle hätten versucht, ihre Gelder abzuziehen und das europäische Bankensystem wäre zusammengebrochen und die Finanzkrise hätte ganz andere Ausmaße angenommen.
Sinne von Kant, diese Geschichte, vielleicht können wir den später noch erzählen, die Geschichte vom Kant, müssen wir nicht. Ist es trotzdem eine Lüge? Deshalb, weil du mich ja vorhin als berufsmäßigen Lügner bezeichnet hast, ich finde es auch nicht negativ. Bin ich aber der Meinung, deshalb bin ich aber der Meinung, wir sollten mal differenzieren. Ist es dann nicht schon so, dass es dann irgendwie irreführend ist oder sagen wir unpragmatisch, die vollkommen verschiedene Dinge mit demselben Begriff zu besetzen, also Lüge zu sagen. Wenn der Platon davon spricht, dass die Dichter zu viel lügen, dann hat er da nicht richtig unterschieden, sage ich mal. Also es war nie die Absicht eines Dichters, eine Wahrheit nicht zu sagen in dem Sinn, sondern es ist was ganz was anderes. Wenn ich einen Roman schreibe über Personen, die es nicht gibt, ist was anderes, als wenn ich zu dir sage, du... Ich weiß, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen, auf das nächste Ding. Ich will nur sagen, wenn ich ganz pragmatisch vorgehe, dann weiß ich in manchen Sachen ganz genau, was die Wahrheit ist. Weil du sagst, wir wissen nicht genau, in einem philosophischen Sinne mag sein, wenn ein Mann seine Frau betrügt, dann weiß er ganz genau, dass er sie betrügt. Dann kann er nicht sagen, also wenn ich mal, vielleicht habe ich das nur geträumt, sondern er weiß es ganz genau. Wenn ihn seine Frau fragt, betrügst du mich? Und er sagt drauf nein, dann könnte das vollkommen verschiedene Gründe haben. Erstens einmal könnte sie sagen, hör sofort auf und dann verliert er seine Liebhaberin. Oder aber er kann wissen, damit ist seine Ehe zerstört und die Familie zerstört. Also er richtet mehr Schaden an, als wenn er lügt. Er weiß genau, dass er lügt, also es ist eine Lüge, er weiß genau, was die Wahrheit ist und trotzdem unter dem Strich, würde ich auch pragmatisch ausdrücken, würde ich sagen, gut, dass du gelogen hast. Habe ich recht?
Ich glaube, das mit der pragmatischen Rechtfertigung der Lüge hat halt immer den Nachteil, es muss funktionieren.
Entschuldige, dass ich so laut lache.
Es muss funktionieren und es muss dadurch tatsächlich etwas gerettet werden. So rigide Philosophen, Immanuel Kant, gingen davon aus, es kann nie durch etwas Böses etwas Gutes entstehen. Ja. Ja? Wir denken ja anders. Wir glauben ja, für das Gute sind mehr oder weniger alle Mittel erlaubt. Und wenn die Aufrechterhaltung dieser Ehe das Gute ist, dann ist sie in dem Fall... Diese Lüge erlaubt. Der Mann könnte auch übrigens auf diese Frage antworten, so wie
Jesus,
was ist Betrug? Ja, also, warum gleich so ein abfälliges, denunzierendes Wort für etwas?
Wobei dann die Frau genau wüsste, was los ist.
Naja, aus ihrer Perspektive, das sehen wir schon, aus ihrer Perspektive, das ist ihre Wahrheit. Die für sie gilt. Ja. Ja. Aber noch einmal, du hast völlig recht, das ist so, aus seiner Perspektive ist es wahr, dass er diesen außerehelichen Kontakt hatte und das gibt er nicht zu. Das ist eine klassische Form von Lüge. Aber ob das die Wahrheit jetzt ist, nicht einmal im empirischen Sinn, es könnte ja diese außereheliche Kontaktperson sagen, das war ja gar kein Sex, also war es auch kein Betrug. Gell?
So Bill Clinton-mäßig.
Bill Clinton-mäßig, gibt es ja unterschiedlichste Debatten. Aber ich glaube, in dem Bereich herrscht sozusagen eine andere Vorstellung von pragmatischer Zulässigkeit als im Bereich der Politik. Ja? Noch verstehen wir Politik ja nicht als ein intimes Familienverhältnis. Ja, das mag sich jetzt in meiner Partei ändern, aber das werden wir dann sehen. Ne?
Es ist gut, wenn du jetzt drei Punkte lässt, weil das führt uns, glaube ich, zu einem nächsten Text, wo wir beide an derselben Front kämpfen, würde ich sagen. Ich sag dir die Seitenzahl. Hast du sie schon? Weil ich muss dazu sagen, ich habe die Texte ausgesucht. Und weil Konrad im Zug war, hat er nicht viel Möglichkeit gehabt zu widersprechen. Ich habe die Zeit so ungefähr berechnet, dass es gerade in den Bergen ist, wo dann immer wieder abbricht. Und ich sage, du, ich höre dich jetzt nicht. Und so war das. Also der nächste Text, Seite 65, Untergeiern.
Sie wissen, Untergeiern war mal ein berühmter Buchtitel.
Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern.
Kennen das, ja. knapp 150 Jahre nach seinem gewaltsamen Tod am 2. September des Jahres 1874 stirbt Winnetou, der legendäre Häuptling der Apachen, ein zweites Mal. Es ist nicht die Kugel eines feindlichen Sioux-Indianers, die ihn jetzt trifft, sondern eine knatternde, aus den sozialen Medien abgefeuerte Salve von Empörungen, denen er zum Opfer fällt. Besorgte Zeitgenossen wollten in zwei Kinderbüchern, die der Ravensburger Verlag begleitend zum Start des Filmes »Der junge Häuptling Winnetou« anbot, blanken Rassismus am Werk gesehen. Das Unternehmen hat sich aufgrund der Proteste zerknirscht gegeben und die Büchlein gleich wieder eingestampft. Vom Mut des edlen Willen ist nicht viel geblieben. Feigheit, wohin man schaut. Ärgerlich ist gar nicht so sehr die Kritik an diesem Film, der parasitär am Winnetou-Mythos nascht und dabei nicht nur Wildwest-Klischees reproduziert, sondern auch jene idyllische Verklärung jugendlicher Begabungen betreibt, die er ansonsten beflissen akklamiert wird. Ärgerlich ist nicht einmal das Einknicken von Verlagen oder Veranstaltern vor den meist anonymen vorgetragenen Bekundungen des Unwohlseins angesichts dunkel geschminkter Gesichter oder Dreadlocks auf hellhäutigen Köpfen. Umzingelt von Diversitäts- und Sensitivity-Beauftragten wären diese Verlagshäuser zu ihrem eigenen Schaden bald ohnehin hauptsächlich gähnende Langeweile produzieren. Nein, ärgerlich ist in diesem Fall, dass das gehobene Feuilleton Verständnis für diese Zensurmaßnahmen zeigt und Karl May und seine Indianer flugs einem rassistischen und kolonialistischen Narrativ unterwirft. Das Dümmste unter den bis zum Erbrechen wiedergekäuten Argumenten ist dabei der Einwand, dass Karl Mays Fantasiewelten mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmten. Wäre dieser Einwand triftig, müsste die Literatur von Homer bis Michael Köhlmeier ebenso, es steht wirklich da, von Homer bis Michael Köhlmeier ebenso gecancelt werden wie alle Filme, die einen zugespitzten fiktionalen Anspruch haben und der Einbildungskraft bekanntlich keine Grenzen setzen. Man spricht ja nicht umsonst von der Traumfabrik Hollywood. Karl Mays Helden lassen sich durchaus als Prototypen jener übermenschlichen Figuren verstehen, die sich von Superman bis Wonder Woman allgemeiner Beliebtheit erfreuen. In ihrem Denken, Handeln und Fühlen können Winnetou und Old Shatterhand mit diesen Ikonen der Popkultur allemal mithalten. Aber die Botschaft dieser Romane, die offene Diskriminierung der indigenen Völker Amerikas, was für ein Unsinn. Wer ein paar Zeilen der Winnetou-Trilogie gelesen und nicht nur die unsäglichen Verfilmungen der 60er Jahre gesehen hat, weiß, dass Karl May einer der ersten und wenigen war, der den Völkermord an den Ureinwohnern Nordamerikas deutlich benannt und heftig kritisiert hat. Es stimmt, er huldigte einem christlich geprägten und deutschnational angehauchten paternalistischen Überlegenheitsgefühl. Dennoch hatte er einen scharfen Blick für Ausbeutung, Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Sein literarisches alter Ego, also Old Shatterhand, kämpft zum Beispiel gegen den Ku Klux Klan, diesen rassistischen Geheimbund, und Winnetou unterstützt in Mexiko den indigenen Politiker Benito Juarez gegen den Imperialismus des dritten Napoleon, dem übrigens Maximilian von Habsburg als Marionette gedient hatte. Und die selten gelesenen Afrika-Romane Karl Mays enthalten aufrüttelnde Anklagen gegen Sklaverei und Sklavenhandel. Dass ein Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, der seine Imaginationen von fernen Ländern und fremden Kulturen auf zeitgenössische Reiseberichte stützen musste, deren Fehler und Vorurteile übernahm, ist nicht besonders verwunderlich. Vieles wissen wir heute besser, und in vielen irren wir uns vielleicht noch immer. Diese historische Distanz zu berücksichtigen, sollte für die angeblich gebildetste Generation, die es je gegeben hat, nicht zu viel verlangt sein. Es gibt deshalb keinen einzigen Grund, diesen schon zu Lebzeiten ja mit Prozessen eingedeckten Autor ausufernder Kolportage und spannender Abenteuerromane nun den moraltriefenden Geiern der Cancel Culture zum Fraß vorzuwerfen.
Nachdem wir bei diesem Thema beide wirklich ganz einer Meinung sind.
Aber das kann man noch ein bisschen ausdifferenzieren.
Ja, und auch ordentlich Applaus gekriegt hat für den Text der Konrad, würde ich gerne wissen, ob jemand da, das ist natürlich jetzt für denjenigen ein großer Mut, also der sagt, man darf das nicht mehr tun. Man darf also Winnetou-Romane nicht mehr lesen, man darf das nicht verfilmen. Also der hier auf der Seite, oder der allgemein gesprochen auf der Seite der Cancel Culture steht. Weil ich muss sagen, ich habe fast noch nie jemanden getroffen. Ich habe immer nur davon gelesen in wieso lachen Sie? Ja, ich hab nur immer gelesen in Postings und sowas, dort liest man dann das viel. Ansonsten ist mir einmal eine einzige Frau begegnet. Da bin ich aufgetreten mit dem Hans Tessing, diesem Blueser, und wir haben einen Abend über Indianer gemacht. Und sie kam hinterher zu mir und hat gesagt, sie wird nie mehr etwas lesen von mir, nie mehr kommen. Und ich habe gefragt, war ich so schlecht? Und sie sagt, nein, aber sie haben eben von Indianern geredet und das darf man nicht mehr. Ich habe sie gefragt, warum? Und sie hat gesagt, weil sie sich selber den Namen nicht gegeben haben. Ich habe gefragt, wie soll ich denn sagen? Sie hat gesagt, Indigene oder First Nation. Habe ich gesagt, den Namen haben sie sich selber ja auch nicht gegeben. Ich habe sie dann, ich habe sie dann gefragt, wie viele Stämme kennen Sie? Also so Indianer, Völker, Apachen gilt nicht, habe ich gesagt, die kennt jeder. Sie hat gesagt, die Sioux, also hat es auch noch falsch ausgesprochen, sonst niemanden. Ich habe gefragt, wie viele hervorragende Persönlichkeiten kennen Sie? Winnetou gilt nicht. Keinen einzigen. Ich habe gesagt, wie viele verschiedene Sprachen kennen Sie, die dort gesprochen werden? Gar nichts. Dann habe ich mir gedacht, sie weiß überhaupt nichts über diese Völker, gar nichts. Nur eines weiß sie, man darf nicht Indianer sagen. Und das genügt schon. Und das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass die Guten eigentlich, wenn sie nicht lügen, haben sie auch immer recht, oder? Das ist ja dann die logische Folge daraus. Ich würde gerne mal eine Diskussion führen, wenn jemand da ist, das ist die einzige Ausnahme heute Abend, dass er sich melden darf, sonst gibt es keine Diskussion, wenn er mir triftige Gründe nennen kann, warum diese Cancel Culture sich so vehement durchsetzt, dass die Verlage alle einknicken. Ich habe gehört von Verlagen, die Leute angestellt haben, die Manuskripte, die hereinkommen, durchlesen, ob sie wirklich clean sind in dieser Situation. Und das finde ich verheerend. Da sind wir leider einer Meinung, Konrad, diesbezüglich.
Nein, ich könnte natürlich den Advocatus Diaboli bitte zu spielen versuchen, bitte. Ja? Was mir jetzt wirklich schwerfällt. Man könnte sagen, natürlich, aber so etwas wie Lektoren, die nicht nur auf sprachliche Korrektheit geachtet haben oder gesagt haben, es ist viel zu lang, also 1200 Seiten Katzenleben, bitte kürze es auf 800. sowas hat es ja immer gegeben und es hat auch immer wieder Lektoren gegeben, die natürlich auch darauf geachtet haben, ob jetzt besondere Anstößigkeiten vorkommen. Aber gleichzeitig denke ich mir, also ich kann hier nicht den Advocatus Diaboli spielen, denke ich mir, dass es ja immer auch das Schöne an der Literatur und der Kunst überhaupt war, dass sie vielleicht nicht immer bewusst, ja, als Provokation, sondern aus einer eigenen inneren Logik heraus auf Konfrontationskurs mit den je herrschenden moralischen Vorstellungen gegangen ist. Ja? Also ich glaube sogar, dass Arthur Schnitzler mit dem Reigen kein pornografisches Theaterstück schreiben wollte, ja? Sondern dass er einfach fasziniert war von der literarisch-theatralischen Möglichkeit, eine Szene gleichsam kopulativ an die nächste Szene anzuknüpfen und hier tatsächlich einen Reigen im Wortsinn zu gestalten. Sie wissen, was dieses Stück für einen immensen Skandal ausgelöst hat. hätte man das damals einen sogenannten Sensitivity Reader gegeben zum Lesen, hätte er gesagt, also alle diese Personen werden da denunziert, können sich beleidigt fühlen, das arme Mädel, die Prostituierte, ja, sogar die reiche Frau, das geht gar nicht. Ja, und wir hätten wieder ein Dokument der Weltliteratur weniger oder halt schwer verwässert oder entschärft. Das heißt also, ich glaube eher, das Problem, vor dem wir stehen in diesem Zusammenhang mit Cancel Culture, ist tatsächlich dasjenige, dass wir sagen, das mag schon sein, das leugnen die auch gar nicht, dass Literatur einen Eigenwert hat, ja? Dass Karl Mayer blühende Fantasie hat,
Gott sei Dank.
Stimmt ja, dass er natürlich in diesem Rahmen auch bestimmte Klischees reproduziert hat, stimmt auch, aber wir sagen, es gibt Dinge, die einen höheren Wert haben. Zum Beispiel unser Blick auf den Kolonialismus des 19. Jahrhunderts. Der ist so wichtig und dem sind wir so verpflichtet, dass wir sozusagen die Dinge streichen müssen, die vor diesem Blick nicht standhalten, auch wenn es vielleicht tolle Literatur ist. Ja? Joseph Conrad ist der Nächste, der dran kommen
ist schon
wird.
Dran, ist, ja? schon oder ist schon dran, ist schon dran gekommen. Ja.
Da schlagen dann sozusagen zwei Herzen in unserer Brust. Auf der einen Seite das politisch-moralische Herz, das natürlich sagen muss, Gott sei Dank haben wir den Kolonialismus und Rassismus überwunden oder sind dabei, die letzten Reste zu kritisieren. Und eine Gesellschaft der Gleichen, also an dieses alte Ideal orientiere ich mich noch immer, zu errichten. Und auf der anderen Seite das zweite Herz, das ästhetische Herz, das weiß, in großer Literatur kommen eben Entstellungen vor, kommen Lügen vor, kommen Verletzungen vor, kommen Personen vor, die in einem Licht gezeichnet werden, wo man sich damit identifizieren muss, die aber trotzdem moralisch gesehen verwerflich sind. Ja? Und wenn man dann, gehen wir zurück zu Karl May, wenn dort Personen vorgeführt werden, die untadelig sind, mit denen man sich ja ganz gern identifizieren würde. Nicht? Welcher jugendliche Karl May-Leser möchte nicht entweder Old Shatterhand oder Winnetou sein? Und dann wird einem gesagt, aber das sind ja lauter Klischees, die hier reproduziert werden, negative Klischees, mit denen darf man sich dann auch nicht identifizieren. Das Problem ist, als ästhetisch veranlagter Mensch mag man sich mit allem Möglichen identifizieren, nur nicht mit der Wirklichkeit. Sonst bräuchte man die Kunst nicht. Ja. Und ich sehe hinter dieser Cancel Culture-Bewegung und diesem Dominanzanspruch der politischen Moral im Grunde eine fundamentale Kunstfeindlichkeit als das Hauptproblem.
Ja. Ja.
Und auch das ist aber natürlich nichts Neues. Bilderstürme hat es immer schon gegeben. Ja. Also Menschen, die natürlich in die Kirchen gestürmt sind und die Gemälde runtergerissen haben, weil sie gesagt haben, Jesus hat nicht so ausgeschaut, die haben in einer ähnlichen Art und Weise getickt wie jetzt, wenn man sagt, also Karl May muss man streichen, denn die Indigenen haben nicht so ausgeschaut wie Winnetou. Natürlich haben sie nicht so ausgeschaut, er war ja gar nicht dort, er hat ja gar nicht gesehen,
nein,
er hat irgendwas erfunden. Ja.
Jetzt hast du Karl May genannt hier und Joseph Conrad genannt. Die beiden sind natürlich insofern fein raus, weil sie von ihrem Standpunkt aus in dieser damaligen Zeit ja keine Rassisten waren, sondern im Gegenteil, also dagegen Stellung bezogen haben. Also von Joseph Conrad gibt es einen Roman, und Joseph Conrad ist einer meiner Lieblingsautoren, ist einer der wenigen Autoren, die damals vehement gegen den Kolonialismus des belgischen Königs Leopold II. Im Kongo aufgetreten sind mit seinem Roman Das Herz der Finsternis. Und er hat einen Roman geschrieben, der heißt Der Nigger auf der Narzissos. Der Roman heißt halt so, ja? Und jetzt ist er neu übersetzt worden ins Hochdeutsche und dort heißt er Der Niemand auf der Narzissos. Aber das nur nebenbei. Joseph Conrad und Karl May sind fein raus, weil sie ja auf der Seite der Guten sind, aber nicht gewusst haben, dass sie was Schlimmes machen, würde ich jetzt sagen. Aber es gibt ja auch Autoren, und da gibt es den einen hervorragenden, das Ärgernis oder, sagen wir so, der Nagel im Fleisch aller Literatur in europäischer, der Marquis de Sade, der nichts Gutes wollte, der nicht etwas Böses, aber im höheren Sinne für das Gute geschrieben hat. Und daraus möchte ich die Frage ableiten, hat Kunst, Literatur speziell, überhaupt eine moralische Aufgabe?
Naja, es gibt von Friedrich Schiller diesen schönen Essay, das Theater als moralische Anstalt betrachtet.
Das ist ein schlechtes Beispiel, der Schiller, weil er so ein Quatscher ist als ein
Kind. Oder? Das habe ich jetzt gesagt, weil ich weiß, er mag Schiller nicht. Aber
Goethe,
wenn du mich jetzt, außer noch Schiller, dann doch auch einen differenzierten Moralbegriff, ja, und er bezieht sich hier auf Kant, und bei Kant wird dieses Thema Kunst und Moral oder hat Kunst eine moralische Aufgabe ja ganz interessant diskutiert oder abgeleitet. Natürlich hat Kunst keine unmittelbare, keine direkte moralische Aufgabe, sie hat nicht die moralische Botschaft zu verkünden. Das wäre dann plakative Kunst, die gibt's nur auch? Langweilig sein. Natürlich gibt es die, aber das ist einfach langweilig. Sondern Kunst hätte die Aufgabe, sozusagen die Vorbedingungen dafür, dass wir überhaupt uns das moralische Wesen verstehen können, durchzuexerzieren, nämlich die Freiheitsdimension des Menschen. Das heißt, bei Kant ist das, was wir heute als die Freiheit der Kunst bezeichnen, selber schon eine Vorbedingung dafür, dass uns anschaulich wird, was es heißt, als Mensch in all diesen Facetten die Freiheit eben auch als Risikounternehmen uns zumutet, was es heißt, als Mensch dem ausgesetzt zu sein. Deshalb wäre eine Kunst, in der das Böse eliminiert ist, gleichzeitig eine Kunst, in der es keine Freiheit mehr gibt. Ja? Denn das Böse ist ja, wie das Rüdiger Safranski, unser Freund Rüdiger Safranski, mal formuliert hat, ich glaube auch hier mal im Saumarkt, das Böse ist das Drama der Freiheit. Ja? Und genau in diesen Figuren der Kunst können wir gleichsam diese negativen Facetten, die jede Freiheit hat, studieren, ohne schon verstrickt zu sein, denn es ist ja nur, unter Anführungszeichen, jetzt Kunst, und dadurch Einsichten für die Wirklichkeit gewinnen. Das heißt, wenn ich diese ästhetischen Erfahrungsmöglichkeiten mir nehme, bin ich dann dem Bösen in der Wirklichkeit umso schutzloser ausgeliefert.
Das heißt aber, wiederum dient es dem Guten. Gell? Also das weißt du schon, was du das damit meinst.
Ja, in gewisser Weise bin ich sozusagen von dieser kantianischen Position auch nicht wirklich, wirklich weggekommen. Denn ich denke, sozusagen auch in noch in der größten ästhetischen Inszenierung von Abgründen, ja, leuchtet ja immer nur das auf, was Menschen bewegt. Und jetzt kann man natürlich sagen, was Menschen bewegt, das ist eine Form von Auseinandersetzung des Menschen mit sich selber. Das ist jetzt nicht die Botschaft, dass das gut ist oder dass jenes gut ist. Ja? Aber ich denke schon, dass Kunst jetzt nicht nur etwas ist, das uns sinnliches Vergnügen bereitet, das auch. Nicht nur das ist, was Lust bereitet, sondern das, was eben genau diese doppelte Eigenschaft haben, da kann man jetzt Nietzsche und Kant kurzschließen, was normalerweise immer zu einem Kurzschluss führt, diese doppelte Eigenschaft haben, auf der einen Seite kann ich mich durch die Kunst von der Wirklichkeit distanzieren und auf der anderen Seite durch diese Distanzierung bekomme ich aber einen schärferen Blick auf die Wirklichkeit. Es ist ja meines Erachtens völlig klar, dass, wenn wir jetzt, bleiben wir bei der Literatur, wenn man jetzt Figuren der großen Literatur studiert, sich faszinieren lässt davon, reinfällt, in deren Geschichte mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Ich finde, die Kunst ist umso besser, je weniger sie mit uns zu tun hat, umso mehr kann ich aber dann daraus auch an Erkenntnissen gewinnen darüber, was Menschen, die ganz anders denken, ganz anders leben, ganz anders fühlen als ich, was in denen vorgeht. Also ich komme aus einer sehr bescheidenen Familie. Ich wäre nie durch meine Lebenserfahrung in die Situation gekommen, herausfinden zu können, ja, wie Großunternehmer ticken, wie sie funktionieren, vor welchen Problemen sie stehen und was das Schicksal ihnen zugedacht hat. So lange, bis ich die Buddenbrooks gelesen habe. Und seitdem weiß ich, wie die funktionieren. Und ich brauche jetzt keine wirtschaftswissenschaftlichen Bücher mehr lesen. Ich brauche jetzt keine wirtschaftspsychologischen Untersuchungen lesen. Ich weiß, wie sie funktionieren. Und das ist doch gut.
Ja klar, ich erinnere daran, dass unser Bundespräsident, als es noch nicht war, irgendwann einmal in einem launigen Interview gesagt hat, fast alles, was er über Volkswirtschaft versteht, hat er aus den Donald Duck und Dagobert Duck von Karl Barks. Oder? Ja. Da kann man sehr viel lernen. Ich möchte trotzdem noch, weil das natürlich ein Thema ist, das mich sehr interessiert. Sollen wir wieder weitermachen?
Machen wir weiter.
Machen wir weiter, gut. Wir reden. Jetzt kommen wir zu etwas. Jetzt müssen wir ein bisschen streiten. Nummer 3, Seite 190. Da heißt es.
Jetzt geht es ans Eingemachte.
Jetzt geht es an. Kleben für das Klima. Sie merken die Eleganz, das ist bei Kl, oder? Das klickt so. Das Kleben für das Klima. Bitte, Konrad.
Oh weh, ja. Ich habe schon gehört.
Du dich rüsten, ja?
Ja, ich weiß schon, ja. Kleben für das Klima. Für einiges Aufsehen sorgen Klimaaktivisten, die sich spektakulär in Museen an berühmten Kunstwerken vergehen. So klebten sich im Sommer 2022 einige junge Menschen in den florentinischen Uffizien an Sandro Botticellis berühmtes Gemälde Primavera, um darauf aufmerksam zu machen, dass der hitzebedingte Weltuntergang nahe sei. Der Sinn dieser Aktion erschließt sich nicht wirklich. Der Klimaveränderung mangelt es wahrlich nicht an medialer Präsenz, dafür sorgen schon berstende Gletscher und extreme Wetterlagen. Das Argument der Demonstranten, dass sie verdeutlichen wollten, dass es solch einen schönen Frühling, wie ihn der Renaissance-Maler auf die Leinwand bannte, in Zukunft nicht mehr geben wird, dieses Argument wirkt unfreiwillig komisch. Hätten nämlich die umweltbesorgten Provokateure etwas genauer hingesehen, bevor sie in den Leimtopf griffen, hätte ihnen auffallen müssen, dass es eigentlich ziemlich warm sein muss, um schon im Frühling derart zart bekleidet im Freien zu tanzen, wie es der sinnliche Reigen der Grazien bei Botticelli vorführt. Von einer ähnlichen Gedankenlosigkeit war auch eine andere medienwirksame Intervention der Klimarebellen gekennzeichnet, die Blockade einer Etappe der Tour de France, ebenfalls im Sommer 2022. Ausgerechnet ein Radrennen zu stören, um gegen fossilen Energieverbrauch zu demonstrieren, entbehrt nicht einer gewissen Paradoxie. Anstatt die legendäre Tour zu nutzen, um das umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel zu promoten, behandeln die engagierten Apokalyptiker die strampelnden Athleten so, als würden diese nicht in die Pedale treten, sondern auf einen Gashebel drücken. Symbolpolitik ist schon etwas Feines, nur muss sie auch eine sinnvolle Deutung erlauben. Das Argument, man wollte mit der Störung der Tour darauf hinweisen, dass es in den kommenden Zeiten keine sportlichen Großveranstaltungen mehr geben werde, wenn wir dem Klimawandel nicht Einhalt gebieten, verfängt wenig. Man könnte Radrennen ja gerade auch im Sinne des Klimaschutzes propagieren, vielleicht mit weniger motorisierten Begleitfahrzeugen und mit einem Starttermin in den frühen, sehr frühen, kühleren Morgenstunden, der jedem klar machen kann, wie prekär die Lage ist. Das würde wahrscheinlich mehr bewirken als das bengalische Feuer, das dort neben den Rennfahrern entzündet worden ist. Diese schrägen Beispiele verweisen allerdings auf ein tiefer liegendes Problem. Radikale Klimaaktivisten fühlen sich zunehmend an keine legalen Schranken mehr gebunden. Wer davon überzeugt ist, dass die Rettung des Klimas den Einsatz aller Mittel rechtfertigt, begibt sich auf ein gefährliches Terrain. Die Vorstellung, dass es so schlimm an uns bestellt sei, dass bei Protesten auf Rechtsstaat und Demokratie, auf eine funktionierende Infrastruktur sowie auf die Bedürfnisse von Menschen keine Rücksicht mehr genommen werden muss, enthält tatsächlich ein totalitäres Moment. Und auch eine Ökodiktatur bliebe eine Diktatur. Es ist in einem politischen Sinn, stets verhängnisvoll, ein Anliegen zu einer absoluten Größe zu stilisieren und damit alles andere, was Menschen bewegt, zu diskreditieren. Das spricht nicht dagegen, dass Prioritäten gesetzt werden müssen. Aber wenn wir lesen, dass angesichts der drohenden Klimakatastrophe der Krieg in der Ukraine, ja ein möglicher Krieg in ganz Europa letztlich sekundär sein, dann drückt sich darin nicht nur aufrichtige ökologische Besorgnis, sondern auch eine missionarische Überheblichkeit aus, vor der Weltretter aller Art nie gefeit sind. die neue Lust an der Apokalypse und das Beschwören endzeitlicher Katastrophen sind kontraproduktiv. Wir wissen, dass wir alles daran setzen müssen, um einerseits den anthropogenen Klimawandel zu verlangsamen und andererseits dessen spürbare Folgen wie Hitzewellen und Überflutungen abzufedern. Die politischen, ökonomischen, sozialen und technologischen Wege dazu sollten aber pragmatisch ausgehandelt werden. Die Drohung mit dem Weltuntergang ist wenig hilfreich. Wichtiger sind offene Diskurse, vernünftige Rahmenbedingungen, ja auch für Verhaltensänderungen und innovative technologische Ideen. Das Vertrauen in demokratische Institutionen wäre gerade in solchen Krisensituationen zu stärken und nicht mutwillig zu demontieren. Dogmatismus und aggressive Störaktionen verärgern auch Sympathisanten der Bewegung. Sich festzukleben offenbart unfreiwillig die eigentliche Botschaft solch eines blinden Aktionismus. Mit diesem kommen wir einfach nicht vom Fleck.
Ich habe Sie gewarnt und ich sehe schon, die Warnung hat nicht unbedingt gefruchtet. Ich habe gesagt, lassen Sie sich nicht verführen von den eleganten, schönen Formulierungen dieses Herrn hier. Erstens einmal, ich möchte also jetzt ein bisschen muss ich dann schon was dagegen halten. Erstens einmal, wenn du schreibst, dass jeder Protest ein totalitäres Moment in sich trägt.
Jeder Protest.
Ich glaube schon.
Die Verabsolutierung.
Ich glaube, dass jeder Protest zur Absolutierung neigt, ja. weil Protest von vornherein einen übermächtigen Gegner vor sich hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, das würde dir vielleicht gefallen, wenn sich diejenigen, die sich da am Montagmorgen auf den Straßen in Wien festkleben und den ganzen Verkehr aufhalten, wenn die sich in einer ganz bescheidenen Seitenstraße an die Wand ankleben würden, da wird kein Mensch in irgendeiner Weise von ihnen Notiz nehmen, oder? Jetzt erinnere ich dich an den Konrad Paul Liessmann als junger Mensch. Ich glaube, du warst einer, der dem Protest zugeneigt war. Gibst du das zu in der Öffentlichkeit?
Das brauche ich zugeben, das ist Aktenkunde.
Aha. Und ich wollte daran weiter anschließen.
Ja, aber darf ich
nur ein, sagen? Weil, worauf ja, ich ja, du, ja, gleich ja, sofort, ja, worauf ja, ich hinaus will, worauf ich hinaus.
Totalitär, ich sag's.
Nur worauf ich hinaus
so
will. Du bist ja geschult in Dialektik. Ist es nicht so, dass um überhaupt etwas, also die Überheblichkeit der Leute, die die Welt retten wollen, dass die Übertreibung notwendig ist, um überhaupt, also ich kann mich erinnern, Waldsterben, Diskussion. Im Fernsehen Club 2. Kreuzer, damals Franz Kreuzer, Umweltminister, hat gesagt, wenn das so weitergeht, werden wir im 90er Jahren keinen einzigen Baum mehr stehen sehen. Das war natürlich weit übertrieben. Hätte er nicht so übertrieben oder er stellvertretend für alle anderen, hätte man all das gemacht, was man gemacht hat, um das Waldsterben einzudämmen. Und das Gleiche gilt für die Klimakatastrophe. Ist es nicht notwendig, für die Protestierenden zu überziehen, Also wir alten weißen Männern sagen, ja, seid ruhig und bleibt im Mittelfeld. Aber die Jungen, die überziehen halt, weil das ist ihre Art des Protestes. Ist das nicht notwendig, damit überhaupt sowas wie ein Mittelmaß zustande kommt? Nicht alle. Und keine Standing Ovations, gell?
Also. Ja. Ja, das ist die Standardargumentation für überzogene Proteste. Und man übersieht dabei, dass dann diese überzogenen Proteste eben tatsächlich die Tendenz haben, in radikale und totalitäre Momente umzuschlagen. Ja? Und das kann man dann nachträglich rechtfertigen dadurch. Ja? Weil du mich auf meine Jugend angesprochen hast.
Auf unsere, ich auch, ich ja genauso.
Ich muss ehrlich sagen, ja, ich war Teil dieser Jugendprotestbewegung und ich bin glücklich, dass unsere Proteste nicht erfolgreich waren. Denn wären wir erfolgreich gewesen, hätte es ein Blutbad gegeben. Wir haben schon die Listen gehabt, wer nach der erfolgreichen Revolution erschossen werden muss. Das ist jetzt kein Witz. Das heißt, gerade weil ich Teil dieser Protestbewegung war, weiß ich, was das bedeutet. Und dass es gut ist. Ja? Natürlich ist es gut, wenn man dann sozusagen Diskurse anfacht. Der Unterschied zu den 68er-Jugendbewegungen, der linken Bewegungen, war doch derjenige, dass wir uns gefühlt haben, tatsächlich einer übermächtigen Macht gegenüber, die nur das Falsche macht. Ja? Und wir kleinen, einsamen, linken Studenten müssen jetzt die Welt retten. Ja? Während beim Klima vom UNO-Generalsekretär abwärts predigen alle die Klimakatastrophe. Was will man einem Protest noch, oder wen will ich mit einem Protest noch erreichen, wenn sozusagen durchgängig das Bewusstsein da ist, dass wir ein Problem haben? Das leugnet ja niemand mehr.
Oh. Erinnere dich an das, was du über die Lüge gesagt hast am Anfang, oder? Ja. Die können ja auch lügen, die lügen ja uns vielleicht eventuell, wenn ich jetzt die Position einnehme, die lügen uns ja vor, dass sie was tun.
Da gibt es auch empirische Untersuchungen dazu, die klassischen Klimaleugner, die also wirklich, man muss ja zwischen Lügen und Leugnen noch unterscheiden, die klassischen Klimaleugner, die also wirklich den menschengemachten Klimawandel bestreiten, sind in den letzten 10 Jahren von ungefähr 30-40% auf 5% zurückgegangen. Das ist nur noch eine Randgruppe. Manche politischen Parteien mögen in dieser Randgruppe fischen wollen, aber das ist nicht der Mainstream. Das ist nicht der Mainstream bei den Weltorganisationen wie der UNO. Das ist nicht einmal mehr der Mainstream in der Industrie, die ja gespalten ist. Es ist ja nicht so, dass die Elektromobilitätsindustrie nur aus guten Menschen besteht. Ja, die haben einfach nur ein neues Geschäftsfeld entdeckt und sozusagen versuchen darauf zu reagieren. Das ist nicht mehr vorhanden. Ich glaube auch, dass ausbleibenden, in Österreich zumindest bei den letzten Wahlen, ausbleibenden Wahlerfolge der Grünen oder nur ganz kleine Wahlerfolge der Grünen damit zu tun haben, dass die Menschen das Gefühl haben, das Klima ist ohnehin so wichtig. Ja, und es wird ohnehin von allen Seiten versucht, was zu tun, dass man da nicht unbedingt die eigene Partei mehr dafür braucht. Das heißt, diese Klebedemonstranten rennen offene Türen ein. Und das hat aber nur den einzigen Effekt, dass wir, wenn wieder so eine Aktion war, wir über alles Mögliche reden, nur nicht über das Klima. Wir reden darüber, wie geht es diesen Kunstwerken? Wie wert ist ein Rahmen aus dem 17. Jahrhundert, der beschädigt worden ist durch die Klimaaktion? Wie schaut es aus mit den Rechtsverhältnissen? Ist das Eingriff in fremdes Eigentum, Beschädigung von Eigentum? Wie ist da die Rechtsgüterabwägung? Und da wird es dann philosophisch interessant. Ja, wie viel an geltendem Recht darf ich verletzen, weil ich ein angeblich höheres Ziel habe. Ich kenne keinen Terroristen von der RAF angefangen bis zu den Dschihadisten der Gegenwart, die nicht sofort sagen können, was das höhere Ziel ist, das alles rechtfertigt. Und wer ist es, der dann darüber befindet, höhere Ziele haben alle, aber meins ist das Richtige und alle anderen sind falsch. Ja? Warum ist das Leben in einem Gottesstaat ein weniger zu wertendes höheres Ziel als das Leben auf einer Erde, wo es nur 1,5 Grad Erderwärmung geht? Warum? Applaus bitte. Ja.
Ich schaue jetzt.
Wir sind hier in einem Theater.
Ich schaue jetzt ein bisschen runter. Es ist kein höheres Ziel, auf der Autobahn 100 zu fahren.
Nein, eben nicht.
Aber wenn ich jemand bin von diesen jungen Menschen, die da bereit sind, jetzt sich dahin zu kleben und sowas, und zugegebenerweise die bereit sind zum Radikalismus und vielleicht ohne zu wissen, dass im Kern dieses Radikalismus genauso der Terrorismus stecken kann. Das merkt man ja vielleicht erst hinterher. Ich nehme jetzt an, diese jungen Leute, die sich da ankleben, und da zitiere ich nochmal unseren Bundespräsidenten, Klebstoff ist kein Sprengstoff. Ja? Aber die meinen, sie tun was Gutes und so weiter. Wenn die merken, dass alle reden sie vom Klima, aber es ist niemand bereit, wenigstens zu sagen, dass wir 100 auf der Autobahn fahren, was ja wirklich niemanden irgendwie schaden würde, wo man weiß, es gibt weniger Unfälle, weniger Ausschüsse, alles Mögliche. Es gibt kein Argument, was dagegen spricht, dass wir 100 auf der Autobahn fahren. Und wenn diese jungen Leute sehen, nicht einmal diesbezüglich sind sie bereit, irgendwie ja, Einschränkungen zu nennen. Aber sie haben alle im Mund natürlich, ich kann sagen, ich bin auch für den Klima und so weiter, aber ich bin nicht dafür, dass 102, also dass nur 100 gefahren wird.
Das stimmt. Letzte Runde zum Klimathema.
Okay.
Nein, das stimmt. Ich sage jetzt noch, die letzte Runde, eine sage ich noch dazu. Das stimmt einiges nicht. Ja? Tempo 100 auf der Autobahn passt einfach nicht zu der Katastrophenrhetorik. Ja, man könnte genauso umgekehrt sagen, ob wir zu 100 oder 30 fahren, ja? Ist für das Weltklima vollkommen egal. Also vollkommen egal. Das heißt nicht, dass ich nicht für...
Ja, aber
das
heißt, Ernsthaftigkeit...
Die Ernsthaftigkeit nimmt Schaden, wenn sie sich an falschen Elementen entzündet. Wenn ich so tue, als wäre die Frage 100 oder 130 eine Schicksalsfrage für die Menschheit, dann liege ich schon einmal falsch.
Das meine ich nicht.
Das ist das eine. Das zweite ist, Tempo 100 oder die Tempo-Regulationen in Österreich... Als Radfahrer bin ich zum Beispiel sofort für Tempo 30 in den Städten, was übrigens viel mehr fürs Klima brächte, ja, weil der CO2-Ausstoß im städtischen Verkehr viel höher ist als auf der Autobahn, rein physikalisch. Ja. Mal das. Und solche Fragen, wie Temporegulierungen vorgenommen werden, da gibt es in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie ganz klare Regeln. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Man kann sofort dafür Werbung machen bei den entsprechenden Parteien. Wir haben eine grüne Partei, die in der Regierung ist. Da sucht man sich Mehrheiten. Und wenn man die Mehrheiten gefunden hat, gibt es einen parlamentarischen Beschluss und am nächsten Tag haben wir Tempo 100.
Das ist nicht
was die Klimaaktivisten wollen, und das finde ich das Gefährliche, sie wollen unter Umgehung rechtsstaatlicher parlamentarischer Prozesse Regierungen erpressen.
Das will jeder auch Protest.
Ja, schon, aber...
Jeder außerparlamentarische Protest will das.
Und deswegen ist auch in einer funktionierenden Demokratie ist deshalb jeder außerparlamentarische Protest prinzipiell problematisch, weil er prinzipiell die Demokratie in Frage stellt.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Man kann eines nicht klagen. Man kann nicht auf der einen Seite darüber klagen, dass die Demokratie zusehends in eine Krise gerät und entwertet wird, und auf der anderen Seite alles akklamieren, was genau dazu führt, dass wir das Vertrauen in demokratische Prozesse verloren haben. Ich gebe durchaus zu, dass unsere Demokratie nicht optimal funktioniert. Und wenn diese Proteste dazu führen, dass wir etwa institutionalisierte Verfahren haben, wo man auf solche Fragen rascher reagieren kann, wo man Parlamentarier schnell überzeugen kann, wo Wahlergebnisse schneller umgesetzt werden oder der Wille der Wählerinnen und Wähler schneller umgesetzt werden kann, dann wäre ich sofort dafür. Aber ich halte es für höchst bedenklich und auch wieder diese Doppelmoral. Ja? Wir malen Gespenster an die Wand, wie gefährdet unsere Demokratie ist, aber wenn wir selber Teil dieser Gespensterlandschaft sind, ist alles in Ordnung. Ja?
Ich überlasse jetzt die...
Jetzt kommt das wieder Demokratie.
Ja? Bitte?
Jetzt kommt das wieder Demokratie. Ne? Das passt jetzt gut dazu.
Allerlei Angst?
Nein.
Also nehmen wir das vor? Das unbehangene Demokratie?
Ja, genau.
Nehmen wir das vor?
Ja.
Okay.
Was ist das
also,
jetzt?
Wie Sie werden festgestellt haben, wir lösen keine Widersprüche heute. Deshalb haben wir auch die Diskussion gestrichen, weil dies wird es auch nicht lösen. Aber wir verlegen die Diskussion in Ihre Familien, auf das dort wieder ein bisschen Pfeffer. Wir kommen auf Seite 116. Bitte? Schlaflose Nächte, genau. Seite 116 schließt direkt an das bisher Gesagte, das Unbehagen in der Demokratie. Bitte, Konrad.
Das Unbehagen in der Demokratie. Krisenzeiten, in denen sich die westlichen Gesellschaften mit aggressiven autoritären Systemen konfrontiert sehen, befördern immer auch wohlklingende Bekenntnisse zur Demokratie. Schließlich geht es darum, etwa im Krieg der Ukraine gegen Russland, die offene Gesellschaft gegen ihre Feinde zu verteidigen. Gleichzeitig mehren sich die Zeichen des Überdrusses an dieser Einrichtung. Wahlergebnisse werden unter fadenscheinigen Vorwänden in Zweifel gezogen, Korruption und Nepotismus nehmen zu, die Freiheit der Meinung steht zur Disposition, extreme Ansichten akkumulieren mehr Aufmerksamkeit, als sie verdienen. Machen wir uns nichts vor. Die Herrschaft des Volkes, Herrschaft, wörtliche Übersetzung von Demokratie, die Herrschaft des Volkes ist kein Honiglecken. Demokratie ist keine Wohlfühlveranstaltung, sondern eine Möglichkeit, Machtverhältnisse zu organisieren. Ihr Prinzip besteht darin, keinen Bürger von dieser Macht vorab auszuschließen. Ihr Verfahren gründet in der Überzeugung, dass in den entscheidenden Fragen des Zusammenlebens der Wille der Mehrheit gilt. Diese Pfeiler, auf denen die moderne Demokratie ruht, sind längst ins Wanken geraten. Demokratie bedeutet ja tatsächlich, auch wenn uns das nicht gefällt, dass Menschen mitdrehen, von denen man nicht will, dass sie den Mund aufmachen. Demokratie bedeutet, dass Menschen mitentscheiden, von denen man nicht will, dass sie das tun. Dass das Volk nicht herrschen kann, sondern erzogen, belehrt, bevormundet und mehr und weniger sanft in die richtige Richtung gedrängt werden soll, ist überall spürbar. Die ubiquitäre pädagogische Sprache ist verräterisch. Klar, Demokratie ist eine Zumutung. Nicht wenige aufgeklärte Menschen fürchten eine Diktatur der Mehrheit, durch die Minderheitenrechte und die Würde des Einzelnen gefährdet wären. Hier liegt ein gravierendes Missverständnis vor. In einer Demokratie und nur in einer solchen gehört es zur Würde des Einzelnen, sich im Feld der Politik, aber auch nur in diesem Feld, dem Willen der Mehrheit zu beugen. Das kann höchst unangenehm sein, aber die Demokratie wurde erfunden, um die Mehrheit vor den Machtansprüchen von Minderheiten zu schützen, nicht umgekehrt. Doch die Mehrheiten können wechseln. Dafür ist Sorge zu tragen, denn einzig dadurch wird Macht kontrollierbar und halbwegs erträglich. Dass das Wort Mehrheitsgesellschaft mittlerweile durchgängig mit einem negativen Beigeschmack versehen wird, ist eigentlich ein Alarmsignal. Offenbar sollen die ideologischen Positionen von exklusiven Gruppen, die sich keiner Wahl mehr stellen wollen, weil sie sich für erwählt halten, die Gesellschaft dominieren. Das lässt sich an vielen Beispielen beobachten. Die inflationäre Moralisierung politischer Fragen ist eines davon. Geht es um das Gute, muss man nämlich nicht mehr lange diskutieren, schon gar nicht kann man darüber abstimmen lassen. Anstatt sich für seine Konzepte, sei es in Sachen Klimawandel, sei es in gesellschafts- oder sprachpolitischen Fragen, Mehrheiten zu suchen, denn genügt es mit Hilfe von Medien, Netzwerken und Aktionen aller Art, die eigenen Wertvorstellungen gegen die Mehrheit durchzusetzen. Man versteht ja das Unbehagen an und in der Demokratie. Es ist so alt wie die Demokratie selbst. Mehrheiten können selbstverständlich irren. Das bedeutet übrigens nicht, dass Minderheiten deshalb schon im Besitz der Wahrheit wären. Natürlich ist es für Menschen, die den Fortschritt auf ihrer Seite wähnen, schwer auszuhalten, dass dieser Fortschritt von bonierten Stimmbürgern gebremst, womöglich blockiert werden kann. Und es stimmt, viele Ideen, wie die Menschenrechte oder die Forderungen nach Gleichberechtigung, waren ursprünglich Minderheitenpositionen. Diese sind schon der notwendige Stachel im Fleisch der Demokratie. Die Demokratie selbst jedoch lebt langfristig vom Vertrauen in die Vernunft der Mehrheit. Manchmal wird dieses Vertrauen auf eine harte Probe gestellt. Geht es aber verloren, tritt anstelle der Demokratie die politische Willkür.
Das erinnert an diesen Satz von Goethe aus Maximen und Reflexionen, wo er sagt, es ist besser, es geschieht dir einmal Unrecht, als es gibt kein Recht. Jetzt hätte ich da eine Frage. Konrad, wenn man zurückblickt, also ganz in die Vergangenheit unseres Abendlandes. Es gab eine Sklavenhaltergesellschaft in der Antike. Es gab dann, mache ich einen großen Sprung, eine Herrschaft der Aristokratie. Und es gibt die Demokratie. In jeder dieser kurz genannten Gesellschaftsformen haben wohl die meisten Menschen geglaubt, das ist das Letzte, das ist der Höhepunkt, den wir erreichen können. Es wird das nicht abgeschafft werden, das kann ausgebaut werden, aber das ist es. Aristoteles angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt oder du weißt es besser, hat in seinen ganzen Schriften kein einziges Wort je über die Sklaven verwendet, weil es für ihn so selbstverständlich war und undenkbar. Oder ist das falsch?
Das ist falsch.
Ist es falsch?
Er hat sogar sehr viel über die Sklaven geschrieben, weil er der antike Philosoph war, der die Sklaverei philosophisch gerechtfertigt hat.
Aber er hat sich auch nicht vorstellen können, eine Gesellschaft ohne die Sklaverei. Oder er hat sie nicht herbeigewünscht.
Er hat sie nicht herbeigewünscht.
Die Sklavenhaltergesellschaft ist vergangen. Die Herrschaft der Aristokratie in dem Sinne, wie wir sie vor der Französischen Revolution gekannt haben, ist ebenfalls vergangen. Wir sind jetzt auch in einer Situation der Demokratie, wo wir denken, nein, was soll danach noch kommen? Es kann eine Ausfeilung oder eine Verbesserung der Demokratie geben, aber dass die Demokratie Vergangenheit wird, zugunsten einer vollkommen anderen, neuen gesellschaftlichen Zusammenlebensform, ist das denkbar? Ist es für dich denkbar? Also, dass sie wirklich an ihr Ende kommt, in etwas Neues.
Ich kann das ganz präzise beantworten. Es war für mich denkbar. Man darf ja nicht vergessen, also es ist wirklich ganz interessant, die Demokratie ist eine Erfindung der Antike. Ja. Die Sklavenhaltergesellschaft widerspricht ja nicht der Idee der Demokratie, denn das Konzept war, die freien Bürger bestimmen über das Schicksal ihrer Gemeinschaft.
Das hat aber nur auf Athen zugetroffen.
Es hat andere Stadtstaaten gegeben, die auch demokratisch organisiert waren. Nur Freiheit war sehr eng definiert. Also wer tatsächlich freier Bürger war, war sehr eng definiert. Was wir getan haben in der Antike ist, dass wir tatsächlich sozusagen diesen Begriff des Bürgers und seiner Freiheit und damit auch seiner Partizipationsmöglichkeit oder seines Partizipationsrechtes ausgedehnt haben, im Römischen Reich schon auf sehr viele. Ja? Und dann natürlich also im Zuge der Wiederentdeckung der Demokratie seit dem 18. Jahrhundert und durch die Erklärung der Menschenrechte prinzipiell auf alle Menschen. Ja? Das heißt, das können wir nicht mehr überbieten. Ja? Also wir können nicht Freiheit sozusagen mehr als allen Menschen dieses Grundrecht zugestehen, können wir nicht. Ja? Wir können jetzt überlegen, ob auch künstliche Intelligenzen diese Freiheit bekommen sollen. Ja? Oder wenn man an Bruno Latour denkt, ob Tiere oder Pflanzen diese Freiheitsrechte zugesprochen bekommen sollen. So kann man es noch weiterdenken. Ja? Aber jetzt im Bereich des Menschlichen sind wir hier mit der Erklärung der Menschenrechte an eine Grenze gestoßen. Man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, wie schaut diese Freiheit dann konkret aus. Ja? Mit einer abstrakten Erklärung ist noch nichts getan. Ja? Und das ist noch immer der Stachel in der Verteidigung der Sklaverei bei Aristoteles. Der hat ja nicht gesagt, Menschen sind von Geburt aus, wie das Rassisten sagen, dazu bestimmt, zu einem niedereren Leben oder zu einem Sklaven-Dasein, sondern und Hannah Arendt hat darauf Bezug genommen, ja? Die ja keine Verteidigung der Sklaverei war, sondern er hat gesagt, Menschen sind deshalb Sklaven, weil sie nichts anderes tun können, als unter Bedingungen der Not zu arbeiten. Und dafür hat der Antike sozusagen die Sklaven gehabt, damit er selber frei ist. Man könnte jetzt Aristoteles umdrehen und sagen, solange wir gezwungen sind, unter Bedingungen der Not, ob das jetzt Naturnot ist oder ökonomische Not ist, zu arbeiten, weil wir sonst unser Leben nicht fristen können, behandeln wir uns selber oder fühlen wir uns tatsächlich als Sklaven, nämlich als tendenziell Unfreie.
Das heißt, die meisten von uns wären nach Aristoteles Sklaven.
Die meisten von uns wären bis zu einem gewissen Grad in diesem Zustand zumindest der Unfreiheit. Und das war ja genau der Punkt, wo Marx und sozusagen die linken Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft angesetzt haben und tatsächlich das formuliert haben, dass die bürgerliche Demokratie nichts anderes ist als eine Scheinveranstaltung zur Aufrechterhaltung dieser Zustände der Unfreiheit. Ja? In der linken Bewegung war etwa der Begriff Lohnsklaverei eine gang und stehende Formulierung, ja? Die genau versuchte, das auf den Punkt zu bringen. Nur hat das Marx dann relativiert und gesagt, also der moderne Proletarier, der moderne Lohnarbeiter ist nicht Sklave, weil er nicht Eigentum eines Menschen ist. Er ist nämlich selbst Eigentümer, Eigentümer seiner Arbeitskraft, und die muss er ihm verkaufen. Ja? Das heißt, sich verkaufen ist was anderes, als Sklave zu sein. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und diese Idee, dass man die Demokratie als gleichsam Scheinveranstaltung, als ideologischen Schleier von bürgerlichen Herrschaftsverhältnissen zerstören muss und was Neues, was ganz anderes an deren Stelle setzen muss, nämlich die freie Assoziation der Individuen, wobei die Freiheit der einen die Bedingung der Freiheit der anderen ist, das war die klassische Formulierung, das ist im 19. Jahrhundert gedacht worden. Und das ist in den kommunistischen Terrordiktaturen des 20. Jahrhunderts exekutiert worden. Das war der einzige bislang mir bekannte Versuch, die Demokratie abzulösen durch etwas Neues und diesen bürgerlichen Rechtshorizont der westlichen Demokratie zu überschreiten. Dieser Versuch ist gescheitert. Ungefähr 100 Millionen Menschen sind ihm zum Opfer gefallen, sind nicht gerade wenige. Und das war auch der Grund, warum Francis Fukuyama sein berühmtes, berüchtigtes, nie gelesenes, das habe ich immer auch falsch verstandenes Buch geschrieben hat, das Ende der Geschichte. Ja. Er hat nämlich nichts anderes gesagt, als durch das Scheitern des Kommunismus, und nach 89 war das klar, dass der gescheitert ist, sind er zurückgeworfen auf einen geistesgeschichtlichen Standpunkt, wo man sagen muss, bis auf Weiteres zumindest. Ja, Utopien kann man immer haben, aber bis auf Weiteres bleibt dieser Horizont der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte, der Horizont, innerhalb dessen wir Politik machen. Und wenn wir heute die Ukraine gegen Russland verteidigen, mit dem Argument, hier geht es um die Verteidigung europäischer Werte, Verteidigung der Freiheit, Verteidigung der Demokratie, Verteidigung der Menschenrechte, bewegen wir uns genau in diesem Horizont und wir schreiten nicht darüber hinaus. Natürlich kann man sich vorstellen, dass vielleicht in 1000 Jahren man mitleidig auf die Demokratie zurückblicken wird, also eine Verirrung des Menschen, aber ich möchte vielleicht gar nicht wissen, was in 1000 Jahren dann sein wird. Ja? Ob das dann ein Orwellscher Staat ist, ob das ein Kalifat ist, das sind lauter Modelle jenseits der Demokratie. Ob das dann eine ökokommunistische Diktatur ist, die du dir vielleicht wünschst, ja, ist alles denkbar. Ja? Ist alles denkbar, aber alles, was hier an Utopien entworfen worden ist, was gedacht worden ist, was auch in Ansätzen durchgeführt worden ist, vom Stalinismus bis zum Islamischen Staat, würde ich sagen, ist für mich nicht attraktiver als diese Demokratie, ja, die wir haben.
Gibt ja keine.
Also aber wenn du mir jetzt was Besseres nennen kannst, ich kaufe es
gar sofort. Gar nicht, das war ja eine Frage. Ich kenne auch keine einzige literarische Utopie, auch keine Dystopie, also die meisten literarischen Utopien sind Dystopien, aber auch wenn sie gut gemeint worden sind, sind sie alles Horrorvorstellungen.
Ja, eben.
Sind alles Horrorvorstellungen. Also ja, den Platon mit einbegriffen, ja, mit seinem Stamm. Ich glaube, wir kommen schon zum letzten. Ja? Seite 221.
Wir sind ja schon weit über unsere Zeit.
Na, wirklich?
Nein, wir haben noch viel vor.
Wir lassen alles offen. Wir lassen wieder die Fragen alle offen. Auch ob ich eine Ökodiktatur mir wünsche. Aber Seite 200.
Dann machen wir die Angst schon noch.
Was?
Die Angst.
Sollen wir die machen? Ja. Mach nur noch eines, oder?
Bitte?
Nur noch eines. Sollen wir allerlei Angst oder die Rechte und viele Rechte und keine Pflichten?
Dann machen wir das mit der Schönheit als Schluss.
Welche sollen wir nehmen? Gleich am Anfang.
Ja, der schöne Schein.
Hä?
Der schöne Schein.
Der schöne Schein. Ja, gut.
Okay. Wenn das der Schluss sein soll.
Okay. Ja. Okay. Konrad möchte es am Schluss
versöhnlich
und schön haben, oder?
Schön, ja.
Er weiß, dass ich ein Verfechter der Schönheit bin.
Bitte? Was?
Über das Vergessen will sie. Also hier ist kein Wunschkonzert, gell? Muss man sagen. Oder? Welches nimmst du?
Aber sollen wir...
Oder Vico Toiani, hätte gesagt, das ist das Schöne an einer Live-Sendung, oder? Dass wir jetzt da ein bisschen suchen. Hast du es gefunden?
Sollen wir jetzt vieles vergessen machen oder die Schönheit? Nein, die Schönheit, ja.
Wo hast du die?
die ist ein schöner Schein, wert den Wandel.
Machst du das?
Ja.
Okay, schöner Schein.
Aber wir müssen schon ein bisschen drüber reden noch.
Ja. Okay. So. Jetzt.
Wir machen jetzt das, was wir uns als Schlussprogramm vorgenommen haben. Und wenn dann der Applaus entsprechend ist, dann wird noch als Zugabe der Wunsch aus dem Publikum erfüllt. Das ist doch, glaube ich, ein guter Kompromiss. Okay. Ja? Okay. Aber über den schönen Schein reden wir noch.
Ja? Okay, gut.
Ja? Schöner Schein. Ja? Das ist ein heikles Thema. Nichts ist schön, nur der Mensch ist schön. Auf dieser Naivität beruhe, so Friedrich Nietzsche, all unsere Ästhetik. Und der böse Philosoph vergaß nicht, dieser Formel eine komplementäre Wahrheit zur Seite zu stellen. Nichts ist hässlich, nur der missratene Mensch ist hässlich. Seit Menschen sich als Objekte des Gefallens und Missfallens, des Begehrens und Abwehrens wahrnehmen, tobt der Kampf um die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Schönheit und Tugend, zwischen Hässlichkeit und Laster. Solche schematischen Zuschreibungen sind natürlich einfältig. Da hatte Nietzsche recht. Und doch können wir weder im privaten Alltag noch in den sozialen Medien diesen Empfindungen entgehen. Das Ansehen bestimmt sich nicht selten durch das Aussehen. Die global akzeptierten Werbebotschaften, in denen es von normierten Schönheitsidealen nur so wimmelt, widersprechen dabei fröhlich der beruhigenden Behauptung, dass Schönheit ohnehin etwas zutiefst Subjektives sei. Dass es Menschen, die allgemein als attraktiv gelten, im Leben leichter haben, weil sie von Lehrern, Arbeitgebern, Kunden, Richtern und Medien, wenn auch oft unbewusst bevorzugt werden, ist nicht nur ein Vorurteil, sondern wurde von der Forschung immer wieder bestätigt. Damit allerdings wird Schönheit zu einem gesellschaftspolitischen Problem. Schönheit, wie immer man sie definieren mag, ist ungerecht verteilt. Und sie kann nicht, wie Geld, einfach umverteilt werden. Aber man kann an sich arbeiten. Schönheit, das wusste Jean Stendhal, ist zumindest oder wenigstens oder nur ein Versprechen von Glück. Davon leben die Beauty-Industrien, die vom Make-up über den trainierten Körper bis zu den aufgespritzten Lippen und den korrigierten Brüsten alles anbieten, um uns an dieser Glücksverheißung der Schönheit teilhaben zu lassen. Nicht immer gelingt dies. Kein Wunder, dass es Gegenbewegungen gibt. Der Vorwurf des sogenannten Lookismus geißelt den Attraktivitätsbonus, den wir manchen Menschen zuerkennen. Body Positivity hält uns dazu an, jede Physiognomie schön zu finden, wie immer sie beschaffen sein mag. Und neuerdings möchte der Aufruf zur Body Neutrality den Körper überhaupt zu einer Kategorie degradieren, der keinerlei Bedeutung beigemessen werden darf. Die Idee der Gerechtigkeit verlange es, jede Form der Bevorzugung oder Benachteiligung durch das physische Erscheinungsbild zu vermeiden, wenn es so einfach wäre. Natürlich kann man sich den Diktaten der Mode widersetzen und den grassierenden Körperkult kritisieren. Aber hilft es wirklich, die intensive und beglückende Wahrnehmung des Schönen in sich zu bekämpfen, nur um einen abstrakten gesellschaftspolitischen und moralischen Neutralitätspostulat zu gehorchen? Und kann die Konfrontation mit Hässlichkeit nicht zu einem Motiv werden, überhaupt erst Schönes zu schaffen? Verdankt sich die Kunst nicht im hohen Maße dem Versuch, die Flüchtigkeit und Hinfälligkeit des Menschen zu überbieten und seiner Schönheit zu einem Ausdruck zu verhelfen, den wir auch noch nach Jahrhunderten bewundern können? Nietzsche hatte recht. in der Beurteilung des Menschen nach seinem Äußeren gründet überhaupt unsere einzigartige Fähigkeit, Schönes von Hässlichem zu unterscheiden. Was dies moralisch oder politisch bedeuten kann, ist dann noch eine ganz andere Frage. Dass sich hinter der Schönheit die Lüge verbergen und durch die Hässlichkeit die Wahrheit offenbaren kann, ist ein Verdacht, den nicht nur Nietzsche hegte. Solch verstörenden Ambivalenzen im Namen der Gerechtigkeit sich zu versagen und der Einfachheit halber gleich alles schön zu nennen, wird die Welt nicht besser machen, sondern nur mit einem ideologisch grundierten falschen Schein überblenden. Nicht nur der Schlaf der Vernunft, auch der Traum der Gerechtigkeit gebiert manchmal Ungeheuer. Diese sind in der Regel kein netter Anblick. Also dazu, ja. Zu Lukism. Ja.
Magst du das erzählen?
Ja.
Also Konrad hat mir vor längerer Zeit eine Anekdote erzählt und ich habe ihn jetzt gerade still gebeten, ob er die Ihnen auch mitteilen kann. Die sehr überraschend ist übrigens.
Ja, die ist keine Anekdote, sondern es ist eine Geschichte, die sich wirklich ereignet hat, die auch der betreffende Professor an der amerikanischen Universität, der das erlebt hat, auch veröffentlicht hat. Also man kann das nachlesen. Es handelt sich um Hans-Ulrich Gumbrecht, also einen berühmten Romanisten an der University of Stanford. Also jetzt keine kleine Universität und keine zu vernachlässigende Universität. Und die Geschichte geht folgendermaßen. Also es findet, wie so oft an einem amerikanischen Campus, eine von Studenten organisierte Party statt, die dieser Professor Gumbrecht mit seiner Tochter besucht. Und man steht so herum, trinkt ein Glas Sekt, unterhält sich, also tolles Partygefühl. Und seine Tochter streicht so herum und da sieht sie dort stehen und sie hat sich schön gemacht. Ja. Und er sagt zu seiner Tochter, du siehst heute wirklich bezaubernd aus. Die Party geht weiter, die Tochter freut sich. Am nächsten Tag wird dieser Professor zum Dekan der Universität zitiert und es wird ihm mitgeteilt, dass man ihm leider den Unterricht in den höheren Seminaren entziehen muss. Der ist ziemlich weltberühmt, aber das macht nichts. Der folgt, was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht? Ich kann mir ja nichts entsinnen. Habe ich in irgendeiner Lehrveranstaltung was Rassistisches gesagt oder was Sexistisches oder so? Sagt sie, nein, nicht in der Lehrveranstaltung. Sagt der Dekan, nicht in der Lehrveranstaltung, sondern bei der Party. Sagt, was, bei der Party? Was ist da passiert? Ja, es war eine Studentin da, die sich von ihm diskriminiert gefühlt hat. Fragt er, wieso? Wer war das? Mit der haben wir gar nicht gesprochen auf der Party. Nein. Aber sie haben zu ihrer Tochter gesagt, dass die Tochter bezaubernd aussieht und haben dabei die hinter der Tochter stehende junge Studentin vollkommen ignoriert. Und er durfte dann tatsächlich für eine Probezeit von 4 Semester dort nicht unterrichten. Das heißt also, vorsichtig sein mit Komplimenten. Wenn jemand daneben steht. Komplimente nur, wenn niemand anderer daneben steht. Ja. Aber die Idee ist ja klar, es geht um das Gerechtigkeitsideal. Ja. Also wer zu einem sagt, du bist schön und nicht gleich zu allen anderen das auch sagt, vergeht sich an diesem Gerechtigkeitsideal, von dem dieser kleine Text hier handelt.
Und es lässt sich aber noch die Frage dann daraus ableiten, was für ein Menschenbild steckt dahinter? Ich meine, ich gehe davon aus, das betrifft jetzt nicht nur diese Sache, was wir heute auch noch diskutiert haben. Also dieses, wenn jemand sagt, ich fühle mich unwohl, dass der schon so ein großes Gewicht hat. Das heißt, solche Positionen haben ein Bild vom Menschen, wie von, wie soll ich sagen, wie von einer Spinne, wenn sie sich gehäutet hat, nicht? Da ist sie vollkommen verletzbar. Ja. Das heißt, die haben ein Bild von einem Menschen, der absolut nichts aushält. Es gibt, kennst du das? Du kennst sicher den Roman vom H.G. Wells, Die Zeitmaschine.
Ja, ja, freilich.
Kennst du den Roman Die Rückkehr der Zeitmaschine von Egon Friedell?
Ja, kenne ich auch. Natürlich.
Dort fährt er ja in die Zukunft und trifft dort Menschen, die wissen gar nicht, dass unter der Erde alle gearbeitet wird für sie, sondern ober der Erde sind sie vollkommen empfindlich und vollkommen zart zueinander und absolut gerecht und niemand verletzt den anderen.
Und unten sind die Sklaven.
Und unten sind die Sklaven.
Natürlich, ja. Klar.
Und diese Vorstellung, dass wir eine Jugend haben oder dass wir einen Mitmenschen haben, die absolut nichts aushalten.
Ja. Ich will aber jetzt nicht in diese Klage einstimmen über die Jugend. Die ist auch uralt. Ja. Die Jugend hat nie was ausgehalten.
Das glaube ich nicht.
Na ja, schon, die Römer haben sich darüber beklagt.
Weil mein Vater, als er jung war, den Krieg aushalten.
Ja, ja, schon. Ja. Aber die Klage war da, dass die... Nicht? Aber über dich hat er sicher geklagt, dass du nichts aushältst.
Nein, der war ganz anders.
Der war ganz anders. Gut. Nein, aber wie gesagt, also es gibt wunderbare Stellen schon bei römischen Philosophen über die verweichlichte Jugend. Ja. Und wenn man das liest... Ja,
aber es ist ja umgekehrt, jetzt wird sie als verweichlicht gesehen und ist es vielleicht gar nicht.
Ist es vielleicht gar nicht, werden wir sehen. Also die Klimakleber sind ja deiner Ansicht nach eh nicht verweichlicht.
Ja, das ist so.
Nein, aber ich wollte sagen, was schon interessant ist bei dieser Anekdote, ja, dass Hans-Ulrich Gumbrecht in diesem Text, den er darüber geschrieben hat, aber auch sehr ernsthaft darüber reflektiert, ob das nicht tatsächlich ein Fehler war von ihm. Ja? Denn es ist natürlich auch eine Form von Missachtung einer anderen Person gegenüber, wenn man sie ignoriert. Ja? Und wir alle kennen ja das aus familiären Konstellationen. Sie haben drei Kinder, die machen sich alle schön für ein Fest und zu einem dieser Kinder sagen sie, na, bist du heute aber süß. Ja? Die anderen fühlen sich sofort zurückgesetzt. Ja? Das heißt, es gibt schon so etwas wie Nichtbeachtung als eine Form von Missachtung.
Aber das ist ein normaler menschlicher Umgang, oder?
Das ist normaler menschlicher Umgang. Natürlich ist das normaler menschlicher Umgang. Aber man könnte natürlich auch sagen, wenn man sich jetzt in diese Denkwelt reinbegibt, jetzt spiele ich ein bisschen Advocatus Diaboli, ja? Man könnte natürlich auch sagen, dass es aber auch nicht so schlecht ist, eine Sensibilität zu entwickeln, wo man auch diesen normalen menschlichen Umgang in Frage stellt, weil diese eben auch oft durch solche kleinen alltäglichen Formen der Missachtung, der Ignoranz, des über etwas Hinwegsehens oder der Konzentration seines Blicks auf nur eine Sache geprägt ist. Aber ich gebe zu, dahinter steckt natürlich, wie bei vielen diesen Bewegungen, steckt natürlich wirklich so etwas wie die Vorstellung einer Unfehlbarkeitsmöglichkeit. Ja, als wären wir Gott, der tatsächlich allen gerecht werden kann. Und das gehört eben leider zum Menschen dazu, wir können nicht allen und allem gerecht werden. Aber man könnte sagen, das müsste dir eigentlich entsprechen, man kann sich zumindest darum bemühen. Das passt doch in deine...
Wieso entspricht das jetzt mir?
Naja, weil du willst ja eine bessere Welt, nicht?
Ich habe zumindest in der Literatur immer genau das Gegenteil vertreten. Und es gibt auch ganz große, so eingefahrene...
Ja, bei der Demokratie wolltest du mir klar machen, es muss doch was Besseres geben.
Nein, ich habe gefragt, Ich bin ja heute nur der Frager, ich habe nur gefragt. Aber es gibt so, das weißt du selber auch, es gibt so Sachen, die stehen so da wie Granit. Zum Beispiel, eine Mutter liebt ihre Kinder alle gleich. Das steht so da wie Granit.
Ja, das stimmt natürlich
nicht. Man weiß genau, das stimmt so nicht.
Ja.
Ja. Und das will man auch nicht zugeben, das wird man auch nie sagen können. Ne?
Es ist eine schwierige Sache, wie geht man mit den Unzulänglichkeiten um, die an einem haften. Natürlich. Ja.
Ja, man kann sich doch eingestehen, dass man unzulänglich ist, man ist es nicht, oder?
Ja.
Man muss auch aushalten, wenn es jemand einem sagt, oder nicht?
Ja.
Oder zeigt.
Nicht? Aber das Eingeständnis der Unzulänglichkeit wird halt sehr oft sofort aufgefasst als sozusagen Verteidigung von falschen Haltungen und Ansprüchen. Ja, ich sage also, ich habe jetzt nur diese Person beachtet, die andere habe ich nur ignoriert. Ja. Ich bin halt so unzulänglich, tut mir leid. Also ich bin so unzulänglich, dass ich halt andere ignorieren, missachten und beleidigen muss.
Und das würdest du.
Das ist eine menschliche Schwäche. Ne? Und also, beleidige gerne.
Das würdest du als Verteidigung sehen und nicht als Wahrheit. Als
ja, genau,
ja, das ist wieder so eine Grenze. Ja.
Also ich sehe bis zu einem gewissen Grad schon die Intention, hier Gerechtigkeit walten zu lassen. Ich würde es aber gerade, was dieses Schönheitsideale betrifft, ich würde es ja anders nuancieren. Ja? Ich würde eher danach trachten, sozusagen das, was uns missfällt, es gibt bei Kant ja das interesselose Wohlgefallen, es gibt vielleicht etwas wie interesseloses Missfallen, das wäre dann das Hässliche. Das muss man nicht ständig thematisieren. Ja, man muss ja nicht durch die Welt gehen und sagen, das ist schier, das ist schier, das ist schier. Es genügt ja schon, auch darin ist ein bestimmter kritischer Anspruch, auf das Schöne hinzuweisen. Ja. Aber natürlich kann das, was in der Nachbarschaft des Schönen dann nicht benannt wird, kann sich dadurch natürlich auch missachtet fühlen.
Aber ja? Schön ist nicht immer das Gleichmäßige.
Nein, schön ist nicht das Gleichmäßige, nein, überhaupt nicht. Ja? Und das wäre mein zweiter Gedanke, dass man das Schöne vielleicht auch versuchen kann, dort zu entdecken, wo man es auf den ersten Blick gar nicht vermutet. Ja? Und natürlich ist das Schöne nicht das Gefällige. Nein. Und ich glaube, diese Schönheitsideale, die vor allem die Werbeindustrie uns nahelegt, hat er vielleicht mit einer ästhetischen Schönheit in einem tieferen Sinn wenig bis gar nichts zu tun. Ja? Ich meine, schon in der neuplatonischen Ästhetik bei Plotin taucht der Gedanke auf, dass Schönheit im Grunde gar nicht das Äußere trifft, sondern das, was aus dem Inneren als Strahlen nach außen tritt. Ja?
Woody Allen hat dann irgendwann mal gesagt, zu jemandem, ich glaube in einem Interview oder so, oder jemand hat es ihm gesagt, die innere Schönheit, oder? Und er hat gesagt, ich kann leider nicht darauf warten, bis ich nach meinem Tod geöffnet werde, damit die festgestellt wird.
Deshalb ist diese alte, spätantike Weisheit über Woody Allen schon hinaus. Die innere Schönheit muss sich einem Ausdruck verschaffen, das ist ganz klar. Ja. Das ist ganz klar. Das ist wirklich interessant. Immanuel Kant, der sehr viel über den Menschen geschrieben hat und nachgedacht hat, hat sich wirklich einmal überlegt, dass man auch einen Menschen, der, das ist typisch Kant, ja, wie hässlich seine Physiognomie auch immer sein mag, wenn das tatsächlich ein moralisch integrer Mensch ist, wird diese Integrität seine Physiognomie überstrahlen. Ja? Während umgekehrt, wie schön auch jemand immer sein mag, wenn er moralisch verwerflich ist, wird diese Verwerflichkeit irgendwann mal diese Schönheit relativieren. Nur, man braucht halt ein bisschen Zeit, bis man da drauf kommt.
Und oft sind die größten Gauner und Schlingel diejenigen, die die schönsten Frauen haben. Nicht? Aber das Ganze nehmen, meine Damen und Herren, wir sind, glaube ich, am Schluss.
Wir sind am Schluss.
Die Aufgabe, ja.
Nur zum Lesen. Ja.
Und Sie können
dann folge ich dem Wunsch aus dem Publikum, aber da müssen wir nicht mehr drüber reden, das ist jetzt nur der Abschlusstext.
Dann ist fertig.
Und der heißt, wie er schon herausgerufen wurde, vieles vergessen.
Ja.
Ich hoffe, Sie vergessen über diesen Text nicht, dass draußen Bücher liegen, die gekauft werden wollen. Und auch signiert werden. Vieles vergessen. Bei einer Utopiekonferenz, bitte dein Thema, bei einer Utopiekonferenz, die auf Initiative von Richard David Precht im Jahre 2018 an der Universität Lüneburg stattfand, wurde auch über Bildung gesprochen. Die Zukunft, so hörten wir, wird ganz andere Formen des Lernens verlangen. Vor allem wird es nicht mehr um einen Stoff gehen, dieses Wort sollte verboten werden. Und auch nicht mehr um ein Lernen im rein kognitiven Sinn, denn alle Untersuchungen zeigten, dass das meiste, das Kinder und Jugendliche in Schulen lernen, wieder vergessen wird. Nur das, so die These, was mit starken emotionalen Erfahrungen und Erlebnissen verbunden ist, bleibt im Gedächtnis. All das ist zwar keine Zukunftsmusik, sondern gehört seit langem zum rhetorischen Arsenal der Reformpädagogik, aber es klingt nichtsdestotrotz noch immer plausibel. Schaut man jedoch genauer hin, entdeckt man an dieser beliebten Kritik einer angeblich antiquierten Lernkultur selbst einige erschreckende Züge. Man stelle sich vor, es gelänge tatsächlich, Kinder und Jugendliche ununterbrochen so mit emotionalen Erfahrungen zu versorgen, dass sie diese nie mehr vergessen könnten. Solch eine Schule wäre zweifellos die Hölle. Dass Leerläufe und die Möglichkeit, sich innerlich zu dispensieren, essentiell zur Logik des Lernens gehören, hat eine erfahrungsversessene Pädagogik leider vergessen. Vergessen hat sie aber auch, über das Vergessen selbst nachzudenken. Der Sinn des Lernens im Zuge von Bildungsprozessen besteht nämlich nicht darin, sich alles für alle Zeiten zu merken. Das Gedächtnis ist keine Festplatte, auf der etwas gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden kann, sondern es arbeitet prinzipiell selektiv. Leben selbst, nicht nur Lernen, ist ein Wechselspiel von Erinnern und Vergessen. Es kann sinnvoll sein, den Versuch zu unternehmen, das Gelerntes zu behalten, indem man ständig daran weiterarbeitet. Es kann aber auch sinnvoll sein, etwas nur für eine bestimmte Situation zu lernen und dann wieder zu vergessen. Wie auch immer, das Vergessen hinterlässt selbst Spuren. Wer etwas lernt und dann wieder vergisst, ist deshalb ein anderer als der, der nicht durch diesen Prozess gegangen ist. Gelesene Bücher, deren Inhalt man mehr oder weniger vergessen hat, sind etwas ganz anderes als ungelesene Bücher. Und wenn Bildung etwas mit dem Kennenlernen unterschiedlicher Formen und Disziplinen des Wissens zu tun hat, mit der Auseinandersetzung mit verschiedenen Konzepten der Weltdeutung und Weltbegegnung, dann bedeutet dies immer auch, sich irgendwann auf einiges davon zu konzentrieren und anderes allmählich wieder zu vergessen. Aber hätte man nicht die Möglichkeit gehabt, vieles zu lernen, hätte man bestimmte Wege nicht einschlagen können. Unterricht auf das beschränken zu wollen, was später nützt, ist deshalb immer der falsche Ansatz. Denn niemand weiß, was später nützen wird. Die alltagssprachliche Rede, dass man auch im Geistigen manches erst verdauen muss, weiß, wovon sie spricht. Natürlich soll man lernen, um etwas zu erfahren und etwas zu wissen. Man muss dazu aber nicht nur viel aufnehmen, sondern vieles auch wieder ausscheiden, um das zu behalten, was letztlich die Bildung ausmacht. Lehrer sollten sich ruhig dazu bekennen, dass sie einen Stoff anbieten, von dem vieles früher oder später wieder vergessen werden wird. Aber jeder Schüler wird anders und anderes vergessen. Und genau darum geht es.